Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und um 11 Uhr und 35 Minuten, 5 nach halb 12, ist es Zeit für Umwelt- und Verbraucherthemen hier im Deutschlandfunk. Im Studio nebenan ist schon Jule Reimer. Jule, ihr schaut beim Friseur vorbei heute?
Genau. Genauer gesagt, wir schauen in einen ganz bestimmten Friseursalon in Friedrichshafen. Seit Mitte März waren die Friseursalons ja geschlossen. Ab heute heißt es wieder bitte schneiden und strähnen, aber eben nach strengen Regeln. Außerdem gleich im Programm: mehr Auflagen beschert die Stadt Brüssel Autofahrern in der Innenstadt. Dafür gibt es mehr Freiheit für Fußgänger und Radfahrer. Wir berichten, welche Auflagen den Ausbau der Windkraft in Frankreich erschweren. In den USA streitet die sonst eigentlich mittlerweile recht unterwürfige Umweltbehörde EPA mit der Trump-Regierung über strengere Grenzwerte für PFAS-Chemikalien im Trinkwasser. Und im Verbrauchertipp geht es um E-Book-Reader. Da sind nämlich nicht alle Systeme miteinander kompatibel. Sie wurden länger und länger, die Mähne auf den Köpfen vieler Zeitgenossen, denn der Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie betraf auch die Friseure im Land. Ab heute darf allerdings wieder geschnitten werden, aber nach Regeln, buchen nur am Telefon, Maske sowie Abstand. Thomas Wagner hat heute Vormittag einen Friseursalon in Friedrichshafen besucht.
Die rechte Seite ab dem Scheitel brauchen wir gar nicht so viel kürzer machen. Nur mit der linken Seite kam ich jetzt
dran. Also von rechts nach links war der Scheitel.
Von links nach rechts.
Eben.
Genau. Früher Vormittag, ein Friseursalon in Friedrichshafen, Tag 1 der Wiedereröffnung nach 7 Wochen Stillstand. Doch schon beim ersten Hinsehen wird klar, vieles hat sich geändert. Die Szene erinnert eher an eine Zahnarztpraxis, denn an ein Friseurgeschäft. Neu und ungewohnt ist für Kunde Jens Oltersdorf beispielsweise.
Ja, also dass ich die Maske aufhabe, geht nicht anders. Ja. Man muss es tun.
Alle Friseusen und Kunden tragen Masken, gedämpfte Musik, ansonsten aber kaum Gespräche. Kein Klatsch und Tratsch mehr zwischen Kunden und Mitarbeitern.
Es ist ein bisschen schade über die schönen Gespräche, die man sonst hatte, weil wir haben leider die Auflage bekommen, wir dürfen nur noch das Nötigste besprechen. Das heißt, die Beratung darf stattfinden, aber auch nur mit Blickkontakt über den Spiegel. Und ist natürlich schwierig, weil nach so einer langen Zeit hat man sich unheimlich viel zu erzählen.
So Inhaberin Olivia Bucher. Sie hat, wie alle anderen Friseurgeschäfte auch, nun erst einmal die neuen Corona-Regeln umzusetzen. Und das geht eigentlich schon vor dem Friseurbesuch los.
Wir machen nur mit Termine. Ohne Termine geht gar nicht.
Immer wieder wollen Passanten ins Friseurgeschäft mal schnell auf einen Spontanhaarschnitt. Doch da ist erstmal nichts zu machen. Eine Vorab-Terminvereinbarung ist Pflicht. Und da wird es bei vielen Friseuren dann auch schon schwierig. 7 Wochen lang waren die Geschäfte zu. Ein Zeitraum, in dem sich so manche kultivierte Frisur zu einer langen Mähne entwickelt hat. Der Nachholbedarf ist riesig. Olivia Bucher.
Ausgebucht sind wir ziemlich heftig. Es ist so, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt noch die nächsten Montage auf, also fast eine 6-Tage-Woche. Ja, und ansonsten ist es so, dass wir jetzt erstmal den ganzen Juni definitiv auch schon mit ausgebucht sind.
Wobei nicht alles, was Friseursalons früher einmal angeboten haben, in Corona-Zeiten möglich ist.
Es ist leider so, Augenbrauen und Wimpernfärben ist leider nicht mehr möglich, genauso wie Make-up bei den Damen, Bärte natürlich auch.
Will heißen, die sogenannten gesichtsnahen Tätigkeiten bleiben ausgeschlossen. Die Maskenpflicht gilt für Beschäftigte und Kunden gleichermaßen. Die einzelnen Friseurstühle befinden sich in deutlich größeren Abständen zueinander als früher. Zwischendrin sind zusätzlich Plexiglasscheiben als Schutz angebracht. Wer einen Termin vereinbart hat, steht vor dem Eintritt erst einmal vor einer Desinfektionsflasche zur Handreinigung und, ganz wichtig, vor einer großen Liste nebst Stift.
Und was ganz wichtig ist, einmal eine Unterschrift abgeben, damit man auch sieht, okay, ich bin nicht erkrankt, dass wir das für die Daten haben, falls eine Erkrankung stattfindet, dass es zurück nachvollziehbar ist.
Kein Wartebereich mehr, keine Zeitungen mehr beim Friseur, auch keine Erfrischungsgetränke. Seit heute gibt es viele neue Regeln beim Friseurbesuch, die die Kunden und Mitarbeiter erst einmal verinnerlichen müssen, was nicht immer einfach ist.
Ich bin seit Februar ohne Friseur. Schrecklich. Ja, es ist alles wie im falschen Film. Es ist alles so klinisch rein, wie im Krankenhaus fast. Es muss halt sein.
Ja, das ist natürlich alles ungewohnt. Die Kundenbehandlung, länger, umständlicher.
Eines hat sich zudem auch geändert. Der Friseurbesuch wird einen Tick teurer, gesteht Inhaberin Olivia Bucher ein.
Wir Friseure haben uns darauf geeinigt, dass wir einen Corona-Zuschlag verlangen werden. Die einen machen 2 Euro, so wie wir, andere machen 3, 4 oder 5 Euro durch das Desinfektionsmittel, durch die Mundschutzmasken. Das sind alles Aufwände, Einmalumhänge, die wir noch kaufen müssen.
Ingrid Fubel steht an der Kasse, weist die Kunden darauf hin, nach Möglichkeit bargeldlos bezahlen. Fast alle kommen der Bitte nach. Dennoch deutet die Mitarbeiterin ein wenig traurig auf die Maske in ihrem Gesicht.
Ich finde es sehr schlimm, dass man kein Lächeln mehr sieht. Und das ist doch bestimmend für unser Leben auch.
Ja. Endlich wieder ein ordentlicher Haarschnitt, berichtet Thomas Wagner aus einem Friseursalon in Friedrichshafen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht sich gerne für das Klima stark, auch mit ambitionierten Zielen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Deren Anteil soll sich bis 2030 auf fast ein Drittel des Stromverbrauchs erhöhen. Eine wichtige Rolle soll die Windenergie an Land spielen. Doch der Zuber stockt und die Regierung will auch Regeln einführen, die den Ausbau weiter erschweren. Lisa Louise aus Paris.
Für den britischen Windparkbauer RES ist Frankreich der drittwichtigste Markt. Auch weil das Land so ambitionierte Ziele für den Ausbau der Windenergie im Binnenland hat. Und obwohl die Entwicklung von Windparks hier im Schnitt doppelt so lange dauert wie beim Nachbarn Deutschland. Pierre-Baptiste Bautu ist Chef der Abteilung Neue Projekte bei RES.
Es ist sehr schwierig, Windparks in Frankreich zu bauen. Wir müssen extrem komplizierte Umweltverträglichkeitsstudien erstellen. Und die lokalen Behörden verlangen von uns immer öfter, dieses Studium durch immer detailliertere Informationen zu ergänzen. So dauert es mindestens 5 Jahre, ein Projekt fertigzustellen. Und sogar bis zu 10 Jahre, wenn, wie fast immer, jemand klagt.
Und Windparks zu bauen könnte jetzt noch schwieriger werden. Denn trotz der ehrgeizigen Onshore-Windenergieziele kommt nun auch aus der Zentralregierung Gegenwind.
L'écologie dans les territoires.
Nicht zuletzt von Präsident Emmanuel Macron, hier bei einer Podiumsdiskussion im Januar im südfranzösischen Po.
Wir haben keine unbegrenzten Möglichkeiten, Onshore-Windparks aufzustellen. Immer mehr Anwohner wollen keine Windmühlen vor der Tür. Wir sollten sie ihnen nicht aufzwingen.
Die Regierung arbeitet an einer neuen Regelung, um Windparks gleichmäßiger auf Frankreichs Regionen zu verteilen. Denn die Hälfte aller Parks befinden sich in der Region Hauts-de-France, also im Norden an der Grenze zu Belgien, und im Grand Est, der westlichen Großregion rund um die Bretagne. Xavier Batu ist Abgeordneter der Regierungspartei La République en Marche.
Windräder an Land haben negative Auswirkungen auf die Fauna und Flora, auf das Leben der Anwohner und die Attraktivität von Regionen. Bei vielen Hotels fragen die Kunden inzwischen, ob es in der Nähe Windräder gibt. Und wenn dem so ist, kommen sie nicht. Anwohner sollten vorher in einem Referendum dem Park zustimmen. Zudem sollten wir mehr auf schwimmende Windräder setzen, die weit weg vom Ufer sind, wo sie keinen stören.
Doch schwimmende Windkraft ist noch im Entwicklungsstadium. Daher brauche Frankreich die Windräder an Land, um seine Ziele zu erreichen, so Alexandre Roche. Er ist Generalsekretär des CERC, einem Interessenverband von Unternehmen im erneuerbaren Sektor, und Mitglied einer Arbeitsgruppe, die mit der Regierung über die Pläne verhandelt.
Le cadre existe déjà et c'est sans doute un des plus ambitieux en Europe.
Frankreich hat schon jetzt Europas komplizierteste Onshore-Windregeln. Und Präfekten können schon Nein sagen, wenn sie finden, ein Projekt fügt sich nicht in die Landschaft ein. Im Moment werden nur 1,6 oder 1,7 Gigawatt Windkraftkapazität im Jahr zugebaut, obwohl wir 1,85 Gigawatt pro Jahr bräuchten, um unsere Ziele für erneuerbare Energien zu erfüllen. Wie soll das denn dann mit noch mehr Auflagen gehen?
Windparkbauer Baudu fordert, die Regierung solle dann wenigstens den Entwicklern auf andere Art entgegenkommen.
On a finalement quelque part pas le choix.
Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als die meisten Windparks in diesen zwei Regionen zu bauen. Denn in weiten Teilen Frankreichs sind Windräder verboten, weil es entweder Militär- oder Radarzonen sind. Außerdem sind das nun mal die windstärksten Regionen. Und Projekte müssen hier in landesweiten Auktionen einen Zuschlag erhalten, bei denen das einzige Kriterium der Preis ist. Projekte in windschwachen Regionen können da schwer mithalten. Wenn die Regierung eine solche Regelung einführen will, sollte sie gleichzeitig mehr Gebiete für Windenergie freigeben und die Funktionsweise der Auktionen ändern.
Doch auf solche Forderungen geht die Regierung bisher nicht ein. Baudu will dennoch das Beste aus der Situation machen.
Wir werden trotzdem weiterhin in Frankreich Windparks bauen, auch wenn es schwer wird. Dann müssen wir die Standorte eben noch besser auswählen und unser Verhältnis zu lokalen Behörden und Anwohnern weiter stärken. Wir werden versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sich ein Windpark in ihrer Gegend lohnt.
Schließlich hat das Unternehmen in Frankreich noch Projekte von fast 3 Gigawatt in der Pipeline. RES ist fest entschlossen, diese Kapazität auch zu bauen.
Lisa Louise über den Windkraftausbau in Frankreich. Heute lockert auch Belgien die ersten Corona-Beschränkungen. In Brüssel soll es dennoch andere Einschränkungen geben, nämlich für die Autofahrer. Fußgänger und Radfahrer sollen in der Innenstadt mehr Platz bekommen. Aus Brüssel, Astrid Koral.
Es ist ungewohnt ruhig in der Brüsseler Innenstadt. Wegen der Corona-Einschränkungen haben Geschäfte geschlossen, sind deutlich weniger Menschen und Autos als sonst unterwegs. Vor ihrer Wohnung steht eine junge Mutter. Wir können die Straße gerade ein bisschen mehr nutzen. Die Kinder können spielen und Radfahren ohne Autos, die zu schnell fahren und ohne den Lärm, den wir hier sonst haben. Die Straße mit dem Kopfsteinpflaster liegt im inneren Ring von Brüssel mit seiner historischen Altstadt. Genau dort also, wo sich eine Verkehrswende vollziehen soll, eine Velorution, wie manche sagen, eine Fahrradrevolution. Radler, aber auch Fußgänger sollen in der Innenstadt Vorrang und mehr Platz bekommen, die Straße komplett nutzen können. Während gleichzeitig Autos, Busse und Straßenbahnen nur noch höchstens 20 km/h fahren dürfen. Damit, erklärt Bürgermeister Philippe Kloos von der Sozialistischen Partei, soll es den Bürgern leichter gemacht werden, nach der Lockerung der Einschränkungen den gebotenen Abstand einhalten zu können.
Viele Straßen in Brüssel sind sehr schmal. Die Menschen haben Probleme, Abstand zu halten. Und wir wollen es ermöglichen, dass Fußgänger auf der Straße gehen und 2 Fahrräder nebeneinander fahren können. Und die Autos sollen langsamer fahren.
Von einer Zone der Begegnung spricht der Bürgermeister und von einem neuen Lebensstil für die Einwohner. Die Reaktionen auf die Pläne sind allerdings gemischt.
C'est super,
sagt die Anwohnerin. Ein Taxifahrer meint, man müsse dann eben etwas vorsichtiger fahren, aber das werde schon klappen.
Faudra juste faire attention et ça devrait aller normalement.
Kritiker dagegen halten es für gefährlich, dass Fußgänger auf der Straße gehen können. Manche warnen davor, dass die Innenstadt zu einem Treffpunkt wird, der die Massen anzieht. Und dass die Verkehrssituation in Brüssel insgesamt noch chaotischer wird. Jesse Pappas ist Verkehrsexperte von der Freien Universität Brüssel.
Die Autofahrer müssen vor allem gut informiert werden, dass es jetzt hier im Stadtzentrum eine 20-Zone ist. Und danach muss man dann eben konsequent sein. Bußgelder kassieren von denen, die sich nicht dran halten. Und dem Straßenverkehr auch baulich ganz klar machen, hier gilt Tempo 20, Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang.
Die Corona-Krise führt auch an anderer Stelle zum Umdenken. Wenn wieder mehr Bürger ins Büro oder zum Einkaufen ins Zentrum fahren, könnten Bus und Bahnen zu voll und der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Damit das nicht passiert und damit die Menschen ihr Auto häufiger stehen lassen, soll Brüssel auch insgesamt 40 Kilometer neue Radwege bekommen. Einige gibt es schon, an anderen wird gearbeitet. Und die verkehrsberuhigte Zone in der Innenstadt, die lässt noch auf sich warten. Es müssten noch letzte Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel Schilder aufgestellt werden, heißt es im Brüsseler Rathaus. Im Laufe dieser oder nächster Woche soll es aber losgehen. 3 Monate nach dem Start will man das Konzept bewerten. Und erst dann wird man sehen, wie nachhaltig die Verkehrswende in Brüssel tatsächlich ist.
Fußgänger und Radfahrer bekommen in Brüssels Straßen mehr Raum, von Astrid Koral. Trinkwasser, Kleidungsstücke, Körperpflege, Feuerlöschschaum, Teppiche, Pizzakartons. Rund 5000 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS genannt, sind im Alltag der US-Amerikaner allgegenwärtig. Diese Industriechemikalien sind Alleskönner. Sie weisen Fett, Wasser und Schmutz ab und lassen Flüssigkeiten besser fließen. Und sie sind stabil und langlebig, was umgekehrt bedeutet, sie sind schwer abbaubar. In den USA wird dennoch über strengere Grenzwerte gestritten. Aus New York, Heike Wipperfürth.
Dass PFAS eine Gefahr für Mensch und Umwelt sind, ist bekannt. Die ältesten aus dieser Stoffgruppe heißen Perfluoroktansulfonsäure, PFOS, und Perfluoroktansäure, PFOA. Beide Stoffe reichern sich im Körper an, schädigen Organe, erzeugen Krebs und greifen in das Hormonsystem ein. Damit sie nicht auf lange Zeit die Umwelt belasten, will die US-Umweltschutzbehörde EPA jetzt zum ersten Mal einen gesetzlichen Grenzwert für sie im Trinkwasser vorschlagen. Endlich, sagt Tom Bruton vom Green Science Policy Institute, einem Think Tank in Kalifornien. Bis jetzt gibt es keine bundesweite Trinkwasserverordnung für Perfluoroktansulfonsäure und Perfluoroktansäure. Es gibt eine unverbindliche Empfehlung der EPA, aber keine Verordnung, die bestimmt, dass Trinkwasser geprüft werden muss, um zu sehen, ob es mit PFAS verseucht ist. Laut einer Studie der Umweltschutzorganisation Environmental Working Group lebt gut ein Drittel der US-Amerikaner mit PFAS-belastetem Trinkwasser. Bei 99% aller US-Bürger finden sich PFAS im Blut. Deshalb müsse die US-Umweltbehörde EPA endlich verbindliche Niedrigwerte festlegen, warnt Philip Grandjean, Professor für Umweltgesundheit an der Harvard-Universität in Boston. Das US-Zentrum für Krankheitskontrolle CDC hat 2018 ein Gutachten zu den PFAS vorgelegt, das die Trump-Regierung zunächst nicht veröffentlichen wollte, weil sie einen gesundheitspolitischen Skandal befürchtete. Es wurde dann doch veröffentlicht und zeigt, dass der Risikorahmen und die Wassergrenzwerte viel niedriger sein sollten als die Empfehlung der EPA vor zwei Jahren. Vielleicht wird das Gutachten der CDC-Wissenschaftler jetzt doch ernst genommen. Ihr Vorschlag, den Grenzwert für PFAS im Trinkwasser von 70 Teilen pro Billion laut EPA-Empfehlung auf 11 Teile pro Billion zu reduzieren. Nur so könne die Bevölkerung vor Cholesterinanstieg und Nieren- oder Hodenkrebs geschützt werden. Und Kinder vor einer verminderten Reaktion ihres Immunsystems auf Impfungen. Doch Philip Grandjean befürchtet aktuell noch etwas ganz anderes. Menschen auf der ganzen Welt tragen diese gefährlichen Substanzen in sich. Ich vermute, dass viele gefährdete Menschen nach dem Ausbruch einer Epidemie wie dem Coronavirus kränker werden, als wenn sie nicht mit PFAS belastet wären, weil sie die notwendigen Abwehrstoffe nicht mehr so gut produzieren können. Das ist eine Hypothese, die noch nicht bewiesen ist, aber sie macht mir große Sorgen. Während New Jersey und Kalifornien die Initiative ergreifen, sowie PFAS im Trinkwasser bestimmte Grenzwerte erreichen, gehen viele US-Bundesstaaten einen anderen Weg, Florida zum Beispiel. Der Gliedstaat hat noch nicht einmal Standards eingeführt, obwohl Miami, laut der Environmental Working Group, eine der am meisten mit PFAS verseuchten Großstädte Amerikas ist. Fragen muss sich auch die US-Behörde für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit FDA gefallen lassen. Seit sie bei einer Untersuchung keine großen Mengen von PFAS in Lebensmitteln feststellen konnte, hält sie einen Grenzwert für diese Chemikalien nicht mehr für erforderlich. Philip Grandjean hält das für fahrlässig. Schlamm von der Abwasserbehandlung wird oft als Dünger in der Landwirtschaft benutzt. Studien haben aber gezeigt, dass ein Teil des Schlamms mit PFAS verseucht ist. Und nun finden wir die Stoffe auch in Kuhmilch. Einige landwirtschaftliche Betriebe mussten bereits schließen, weil sie ihre Milch nicht mehr verkaufen konnten. Die ohnehin unter Donald Trump zusammengestutzte US-Umweltbehörde EPA sitzt mittlerweile zwischen allen Stühlen. So hat das US-Repräsentantenhaus einen Plan vorgelegt, der die EPA dazu zwingen soll, Trinkwasserstandards für PFAS festzulegen. Doch das lehnt die Trump-Regierung ab. Sie warnt, der US-Präsident würde ein solches Gesetz mit einem Veto blockieren. Mittlerweile verdrängt das Coronavirus die gefährlichen PFAS aus dem Bewusstsein der Politiker. In einer Zeit, in der Amerika solche Grenzwerte dringend bräuchte.
Heike Wipperfürth berichtete aus New York. Einfach losgehen und sich einen E-Book-Reader kaufen, zu empfehlen ist das nicht. Denn bei den tragbaren digitalen Lesegeräten bestimmen zwei Systeme den Markt und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Die Stiftung Warentest hat sie untersucht und spricht sogar von zwei Welten auf dem digitalen Büchermarkt. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Ein digitales Buch lässt sich auf einem E-Book-Reader lesen. Das ist sozusagen die Luxusvariante. Doch bieten einige Lesegerätehersteller auch entsprechende Apps für Smartphone oder Tablet an. Sogar kostenlos. Allerdings ist auf diese Art und Weise das Lesevergnügen doch etwas eingeschränkt, sagt Sandra Schwarz von der Stiftung Warentest. Das Problem sei die Bildqualität.
Wenn Sie nach draußen gehen und die Sonne scheint richtig schön, dann wissen Sie, wenn Sie auf das Smartphone oder auf das Tablet gucken, sieht man nicht mehr viel. Das heißt, der Text lässt sich kaum noch erkennen. Das ist ein Riesennachteil. Passiert Ihnen mit einem E-Book-Reader nicht. Ansonsten gibt es auch Unterwegsleser. Da sind Tablets natürlich sehr viel schwerer als die leichten E-Book-Reader. Das kann auch noch ein Nachteil sein. Aber auch auf den Apps liest es sich ganz gut. Und wenn Sie nur Gelegenheitsleser sind, lassen sich die Apps auch empfehlen.
Die Lese-Apps kamen über eine befriedigende Gesamtbewertung nicht hinaus. Die untersuchten E-Book-Reader hingegen schnitten allesamt mit gut ab. Allerdings stehen beim Kauf der digitalen Lesegeräte zwei Systeme zur Auswahl und Nutzer sollten sich darüber besser vorab informieren, so die Warentest-Expertin. Es geht um unterschiedliche Dateiformate und um den Kopierschutz.
Sie haben zum einen die Welt von Amazon, die haben einen Kindle-Reader, ist sehr komfortabel und sie lesen in dieser Welt ganz toll. Aber sie sollten wissen, dass sie ihre Bücher fast ausschließlich bei Amazon kaufen können und dass sie auch nicht in öffentlichen Bibliotheken leihen können. Und bei Amazon können sie kopiergeschützte Titel nicht einfach weitergeben, das heißt einem Freund einfach was leihen, da wird's mau.
Für die andere digitale Lesewelt stehen Hersteller wie Tolino, Pocketbook oder Kobo, ein durchaus offenes System. Nutzer können ihre Bücher beim Buchhändler der Wahl kaufen und herunterladen. Sie lassen sich auf diverse Geräte kopieren und auch weiterverleihen. Beide Lesewelten indes liefern ein großes und vergleichbares Repertoire, inklusive der oft nachgefragten aktuellen Buchtitel. Die E-Book-Reader in dieser Untersuchung kosten zwischen 90 und 300 Euro. Meist eine Frage der Ausstattung.
Zum Beispiel Umblättertasten. Da haben Sie dann eine richtige haptische Taste, um die Seiten umzublättern und müssen nicht auf dem Display tippen. Sie haben zusätzliche Funktionen wie Wasserschutz, dass Sie damit auch an den Pool gehen können oder in der Badewanne lesen können. Oder zum Beispiel auch Linkshänder bekommen dort einen Linkshänder-Modus, mit dem Sie dann einfacher blättern können.
Einige E-Book-Reader bieten zudem eine Hörbuch- oder auch Übersetzungsfunktion an. Insgesamt sind die Lesegeräte technisch nahezu ausgereift, sagt Warentesterin Sandra Schwarz.
Unser Testsieger ist der Tolino EPOS 2. Das ist allerdings auch gleichzeitig das teuerste Gerät. Der hat ein sehr großes Display, hat auch viele Extras, hat allerdings ein kleines Manko, nämlich nicht allzu viele Lesestunden pro Akkuleistung. Immerhin 18 Stück, aber andere bringen es bis zu 80 Lesestunden. Für die Hälfte, 150 Euro, bekommen Sie auch gute Geräte von zum Beispiel Pocketbook oder Amazon Kindle.
Ein E-Book ist meist rund 20% günstiger als das gedruckte Buch. Zudem bieten öffentliche Bibliotheken gegen eine Jahresgebühr von rund 10 Euro ebenfalls ein breites Repertoire an. Allerdings nicht für die Kindle-Reader von Amazon.
Also aufgepasst beim E-Book-Reader-Kauf. Und diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger gibt es natürlich auch, wie die anderen Beiträge, auf deutschlandfunk.de oder in unserer App DLF Audiothek.
Umwelt- und Verbraucherthemen hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Jule Reimer. Die politische Debatte um weitere Lockerungen wird schärfer. Ein Thema gleich in der Mittag hier im Deutschlandfunk, dann mit meinem Kollegen Jörg Münchenberg. Das war der Vormittag. Heute mit Jasper Barenberg am Mikrofon. Einen schönen Tag Ihnen noch.